Inforadio Podcast.
Aus dem Berliner Zimmer auf der Leipziger Buchmesse grüße ich Sie zum Forum. Lässt uns die Krise links liegen. Sie hören es im Hintergrund. Die Menschen stürmen bereits die Messehallen. Wir sind in Halle 5. Traditionellerweise ist das Berliner Zimmer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, des Börsenvereins, hier in Leipzig zu Gast und zeigt Präsenz in einer der beiden großen Buchmessestädte. Die Buchbranche scheint von der Finanz- und Wirtschaftskrise weniger betroffen zu sein als andere. Und wir fragen uns, woran kann das liegen? Weil sie so schlau agiert, weil ihre Krisen schon vergangen sind, weil sie sich in eine Nische wegduckt. Oder kommt das dicke Ende noch? Oder sind die Zahlen nur für die einen gut und für die anderen weniger gut? Darüber wird auf dieser Messe heftigst diskutiert, resoniert, auch gelästert. Und wir tun das heute mit dem Geschäftsführer von Hoffmann und Campe Hamburg, mit Günter Berg, mit der Schriftstellerin Irina Liebmann. Sie hat vor 2 Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Mit Detlef Blum, dem Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, des Börsenvereins. Und wenn Sie die Buchhändlerin Margret Starik erwartet haben, sie ist leider erkrankt. Von hier aus gute Besserung. Ja, wo ist denn die Krise, hat Gottfried Honnefelder, der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, zu Beginn dieser Messe spöttisch gefragt. Zuwächse im Jahr 2009 von 2,8%. Der Rückgang zu Beginn des Jahres 2010 lag an Schnee und Eis. Ja, wo ist denn die Krise? Also gleich konkret gefragt, spüren Sie etwas von der Krise und was spüren Sie von der Krise? Günter Berg.
Naja, die Krise ist ja immer mindestens zweigeteilt. Das ist ein ökonomisches Problem und das ist ein emotionales Problem in den Verlagen. Wenn Krise angesagt ist, dann machen Unternehmen sinnvollerweise das, was Brecht das Überstehen des Sturms in der kleinsten Größe nannte. Das heißt, man spart an allen Ecken und Enden, um mögliche Erlösausfälle zu kompensieren. Und das haben alle Verlage getan. Die letzte Frankfurter Buchmesse hat das ja sehr deutlich gezeigt. Die Repräsentationsausgaben wurden drastisch gesenkt. Man versucht zugunsten der Investition in die Bücher, also ins Programm, alles, was scheinbar unnötig ist, zu streichen. Insofern ist die Krise bei den Verlagen sehr wohl angekommen, dass Gottfried Honnefelder jetzt gute Stimmung macht, zumal anlässlich einer Publikumsbuchmesse, anlässlich eines Lesefests, einer traditionell ja sehr heiteren Veranstaltung hier in Leipzig. Dafür habe ich großes Verständnis, aber Entwarnung sehe ich noch nicht ganz.
Wo ist die Krise denn konkret angekommen in den Verlagen? Weil Sie sagen, sie ist da. Man versucht sich jetzt auf Kernkompetenzen, wie das so schön heißt, wieder zu fokussieren. Woran merken Sie das? Was bricht weg?
Na, die Publikumsverlage haben in der Breite, in der sogenannten Midlist, bei den etwas weniger lauten, weniger dramatischen Titeln tatsächlich Umsatzrückgänge. Die Konzentration auf immer weniger Titel, natürlich auch befördert durch einen sich immer stärker konzentrierenden Buchhandel, der sozusagen dieser stärkeren Bestsellerkultur Vorschub leistet. Das kompensiert vielleicht einiges, aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wagemut der Verlage geringer wird, naturgemäß, wenn ökonomisch Not am Mann ist.
Nur die Lauten kommen noch durch. Irina Liebmann, Sie schreiben eher leise Literatur. Es geht zum Teil um Erinnerung. Sie brauchen auch Zeit, blicken stark zurück. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in den letzten Jahren?
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Es ist so. Und der materiellen Krise geht ja eine geistige Krise voraus. Das ist doch ganz klar. Und dazu gehört, wenn wir zurückblicken, eben eine sinkende Wertschätzung des Geistigen überhaupt. Ich brauche ja für ein gut geschriebenes, inhaltvolles Buch auch die Muße, das aufnehmen zu können, die Zeit, mich dem zuzuwenden, genauso wie der Autor die Zeit braucht, um das zu schreiben. Ja? Und diese innere Ruhe haben offenbar Menschen teilweise gar nicht mehr. Oder gerade nur die, die gar nicht im Produktionsprozess drin sind. Die Alten vielleicht, die Kranken, die Jugendlichen, die haben vielleicht diese Ruhe noch. Und dann kommt dazu, dass auch der Buchhandel diesen Büchern gar keine Möglichkeit gibt, erst einmal in der Buchhandlung eine Weile zu bleiben. Dieses ganze Verschweißte, diese Kultur kommt auch noch dazu. Die werden ja gar nicht geöffnet. Man kann nicht mehr blättern in den Büchern, sich selbst eine Meinung bilden, ja. Und was ich am allerschlimmsten finde, das Buch hat eine immer kürzere Zeit überhaupt, die Leser zu beeindrucken. Also jetzt ein Buch, das im Frühjahr erscheint, vielleicht 2-3 Monate höchstens, dann kommen die nächsten. Das ist ja okay, aber wo sind die Bücher von gestern? Ja? Die bekommen einfach keine Wertschätzung mehr. Es ist so, als ob man die gar nicht geschrieben hätte. Die sind weg. Und das gehört zu dem, was ich sage, Literaturbetrieb als Suchtsystem. Ja? Der Süchtige vergisst, der muss ja vergessen. Er will nicht wissen, ob er gestern in der Pfütze lag. Heute geht es ihm wieder gut, hat einen sauberen Anzug an, alles vorbei. Und so ist es praktisch mit der geistigen Kultur, die in unseren Büchern drin ist. Vergessen, vergessen, vergessen. Ja, ich schreibe ja nicht fürs Vergessen. Ich bin auch kein Journalist. Ja? Mhm. Ich schreibe, ich baue ein Werk auf. Jeder ernsthafte Autor wird das tun. Und er will ja auch an die Leser kommen. Er will ja gesellschaftlich natürlich auch beitragen zu der Entwicklung. Das kann ja gar nicht geschehen mit diesen Umwälzungsprozessen, die nur darauf beruhen, das sind jetzt Lagerkosten, das hat sich nicht gut verkauft. Ja? Kunst als Ware wird am Ende nicht funktionieren.
Aber ein bisschen brauchen Sie doch die Sucht der Leser, damit die nicht sagen, ich habe einmal ein Buch von Irina Liebmann gekauft, das lese ich immer und immer und immer wieder und kaufe kein zweites mehr. Also ein bisschen braucht...
Das würde ich ja nicht als Sucht bezeichnen. Sucht beginnt da, wo ich etwas tue, was ich eigentlich nicht will. Wenn ich das Buch freiwillig gerne lese, wie ein schönes Gedicht oder so, dann ist es keine Sucht, das ist dann meine Freiheit. Und ich will ja auch nicht anderen den Platz versperren. Ich würde mir zum Beispiel, um das mal sagen zu dürfen, hier vorstellen, es gäbe eine Buchhandlung, in der der Buchhändler Bücher anbietet, die ihm wirklich hundertprozentig gefallen. Und zwar Bücher von heute, von gestern, von vorgestern. Und er kennt die Bücher auch, der kann mir den Inhalt erzählen, er ist begeistert davon. Und ich weiß, wenn ich jetzt hier in die Buchhandlung von Starek gehe, liegen nur Bücher, die er wirklich vertritt. Er hält sich nicht an das Muster, er muss jetzt alle nehmen. Weil bestellt werden müssen die Bücher ja sowieso. Mein Buch von gestern muss ja auch bestellt werden, ja? Aber ich hätte dann mal einen Ort, wo jemand zu etwas steht und eben auch diese Beschleunigung unterbricht. Wir reden ja ständig von Entschleunigung, aber es muss ja auch geschehen.
Und Sie wünschen sich natürlich auch Verleger, die nur Bücher verlegen, die Sie auch selber mögen.
Hoffmann und Campe, das kann ich nicht bestimmen. Also nein, das muss ja
Sie
nicht
jetzt wünschen dürfen Sie es doch. Nein. Hoffmann und Campe ist ja nun ein Verlag, der eine Größenordnung hat, wo man sagen kann, na, der Verleger ist in der Lage, über jedes Buch, das da veröffentlicht wird, auch noch etwas zu sagen. Das ist bei anderen riesengroßen Verlagen inzwischen nicht mehr der Fall, wo man sich fragt, kommen die eigentlich gleich aus dem Vertrieb sofort in die Makulatur? Wie ist das bei einem Verlag Ihrer Größe? Welche Möglichkeiten haben Sie auf das, was eben Irina Liebmann gesagt hat, zu reagieren und wo sind Sie Zwängen unterworfen?
Na, wir haben ja kaum eine andere Chance, als uns darauf zu konzentrieren, was wir wirklich mögen. Denn der Buchhändler als verlässlicher Partner für die Einschätzung des Erfolgs eines Buchs, bevor es ausgeliefert wird, der wird immer, immer, immer weniger wichtig. Warum? Weil der Buchhändler immer vorsichtiger einkauft, weil der Buchhändler wartet, bis Sie hier, bis die Medien, bis irgendein Zirkus um das Buch entsteht, bis der Kunde kommt, das Buch verlangt, dann sagt der Buchhändler, ab diesem Moment bin ich zuständig. Aber dieser geheime Bund, den es über viele Jahrhunderte gab zwischen begeisterten Verlegern, talentierten Autoren und zugewandten Sortimentsbuchhändlern, den gibt es einfach kaum noch. Nun kann man darüber weinen, das sollten wir auch immer mal einen Moment tun, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, inwieweit eine sich verändernde Buchhandelslandschaft, die also rein marketinggetrieben ist, die den Pakt zwischen riesigen Verlagsprogrammen, einem schnellen Durchsatz auf großen Flächen und einer massiven Medienunterstützung dieser Bücher braucht, inwieweit das Bücher, von denen Frau Liebmann spricht, tendenziell schwieriger bis unmöglich macht. Und da sehe ich eine große Gefahr. Das hat was zu tun mit immer weniger Zeit. Das hat was damit zu tun, dass die sogenannten neuen Medien mit Sicherheit das Buch nicht abschaffen, aber Zeit fressen, unendlich viel Zeit auffressen, die normalerweise, sage ich mal, damit verbracht werden könnte, sich mit sich selbst, das heißt mit Büchern, mit Geschichten, mit Ideen zu beschäftigen. Aber wie gesagt, das ist sozusagen kulturkritisches Lamento. Am Ende des Tages müssen wir, die Verlage, Bücher machen, die so spannend sind, dass Leserinnen und Leser sie mögen. Und das machen wir den ganzen Tag.
Darüber sprechen wir gleich weiter. Neben mir sitzt Detlef Blum. Ja, der Börsenverein, Sie müssen jetzt quasi den Spagat versuchen. Sie sind für Verlage und Buchhandlungen zuständig, für große Verlage, für kleine Verlage, für Buchhandelsketten und für die Zimmerbuchhandlung im Kiez. Jetzt haben Sie das eben gehört, Sie haben eine Kolonne von Zahlen vor sich. Stimmt denn die subjektive Wahrnehmung, die wir eben gehört haben, über diese Krise, die jetzt keine Krise aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise ist, sondern eine offensichtlich strukturelle Krise des Buchhandels, stimmt die denn mit Ihren Zahlen überein? Wo und wo nicht?
Ja, ich würde ganz gerne zunächst mal Herrn Berg ganz freundlich widersprechen. Denn diesen alten Bund, von dem er geredet hat, zwischen Verlag und Sortiment, den gibt es natürlich immer noch und den gibt es in ganz, ganz vielen Buchhandlungen immer noch. Nur, und da muss ich Ihnen dann wieder zustimmen, spielen diese Buchhandlungen leider ökonomisch für einen Publikumsverlag nicht mehr die Rolle wie vor 10, 15 Jahren. Denn der Markt hat sich im Grunde genommen aufgeteilt, segmentiert in erstens die großen Buchhandelsketten, die alle namentlich bekannt sind, dann dass die große Anzahl von also kleinen
Thalia,
Hugendubel, Meyerstein, also auch die regionalen Filialisten, die, wenn man die mal als eine Gruppe nimmt, ist das eine ökonomisch für die Verlage ganz bedeutsame Gruppe. Wenn man daneben den Internetbuchhandel nimmt, ist der auch eine riesenbedeutsame Gruppe. Und wenn man dann die Buchhandlungen nimmt, die wir alle kennen und lieben und schätzen, die kleinen und mittleren, von denen Frau Liebmann auch gesprochen hat, wenn man die nimmt, die vor 10, 15 Jahren noch für die Verlage das echte große Rückgrat waren und die ökonomische Grundlage ihres Wirtschaftens, dann muss man eben leider heute feststellen, dass diese Gruppe nur noch mit 10, 15, 20% maximal am Verlagsumsatz oder zum Verlagsumsatz beiträgt und insofern eine fast schon zu vernachlässigende Größe ist. Und das ist eine Tatsache, über die man dann tatsächlich lamentieren und weinen kann, aber sie ist eine ökonomische Realität. Obwohl es die Mehrzahl der Buchhandlungen ist, die mit den Verlagen immer noch gute Beziehungen unterhält, spielen sie doch keine große Rolle mehr. Das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Und da sind wir im Grunde genommen schon bei dem Thema, was Sie auch gerade anmoderiert haben oder bei der Frage, die Sie gestellt haben, nämlich ist die Krise für die einen gut und für die anderen nicht gut? Das stimmt leider auch. Wir haben also, wenn wir unsere Statistik mal befragen, drei große Vertriebswege in unserer Branche. Das ist einmal der von mir schon genannte klassische Sortimentsbuchhandel. Dann sind es die Warenhäuser und die Filialisten und dann ist es der Internetbuchhandel. Wenn man alle drei zusammen betrachtet, dann hat man im Jahr 2009 im Vergleich zum Jahr 2008 einen Umsatzzuwachs von 3,4% gehabt. Das ist immer toll im Grunde genommen für so ein Krisenjahr. Wenn man sich aber nur den einzelnen Sortimentsbuchhändler, den unabhängigen Sortimentsbuchhändler anschaut, dann hat der nur einen Umsatzplus von 0,6 gemacht, was auch schon nicht schlecht ist. Aber daran kann man sehen, wo die wirklichen Umsatzzuwächse gemacht worden sind, nämlich im Internetbuchhandel im Wesentlichen und bei den großen Filialisten. Das ist die Segmentierung des Marktes, wie sie sich darstellt und wie sie sich auch in Zukunft meiner Meinung nach stärker darstellen wird. Denn das ist eine Tendenz, eine Entwicklung, die bis zum heutigen Zeitpunkt angehalten hat. Und ich glaube nicht, dass sich in der nächsten Zeit daran was großartig ändern wird.
Es gibt gerade eine Umfrage, eine Untersuchung der GfK. Im vergangenen Jahr entfielen bereits 21% des Buchumsatzes auf den Onlinehandel. Und ich vermute, dass dort eben nicht der Buchhändler, die Buchhändlerin meines Vertrauens sitzt oder jemand, der sagt, ich kenne diesen Verlag, der macht seit Jahren gute Bücher. Und auch wenn ich die Autorin, die neue Autorin nicht kenne, möglicherweise kann man da doch vertrauen. Das ist nicht der Fall, sondern dann wird wahrscheinlich doch auf das geschaut, was eh in den Bestsellerlisten ist, was skandalisierbar ist, wie wir dies in diesem Januar auch erlebt haben im Falle eines Buches aus einem Berliner Verlag. Und wir sprechen darüber gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Lässt uns die Krise links liegen hier von der Leipziger Buchmesse aus dem Berliner Zimmer. Das Berliner Zimmer gibt es zum 19. Mal 1992 haben sich die Berliner Verlage und Buchhandlungen entschlossen, den Standort Leipzig stark zu machen. Deshalb sind sie hier in Halle 5. Sie hören vielleicht im Hintergrund den ein oder anderen leichten Lärm. Etwa 1000 Schulklassen sind angekündigt für diese Leipziger Buchmesse. Günter Berg, Sie werden gerne zitiert mit einer Formulierung anständiger Verlag. Wenn wir eben darüber gesprochen haben, traditionelle Vertriebswege, die sind löchrig geworden. Was ist sozusagen nach Ihrer Vorstellung ein anständiger Verlag und gegen was, ich sage jetzt nicht, was ist ein unanständiger Verlag, sondern gegen was setzt er sich ab?
Naja, es gibt ein paar traditionelle Werte, die ein Verlag nicht rangeben sollte. Und einer ist, dass der Verlag, dass alle Mitarbeiter des Verlags die Autoren als unendlich wichtigen Bestandteil der täglichen Verlagsarbeit achten und nicht als Störung des eigentlich lieber alleine vollbrachten Werks. Autoren sind das Allerwichtigste, was wir haben. Das hört sich an wie eine Binsenweisheit, ist es aber nicht. Hoffmann und Kamp ist ein Verlag, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Werke, also Autoren zu veröffentlichen und nicht einzelne Bücher. Das bedeutet manchmal einen etwas längeren Atem. Das bedeutet, dass man zu seinen Autoren steht und ihre manchmal vielleicht auch etwas kurvigen Wege mitmacht. Das bedeutet aber vor allem, dass man Verantwortung übernimmt von der ersten Sekunde an. Sie können einen Autor, eine Autorin nicht in den Verlag nehmen und nach dem zweiten vielleicht nicht ganz so erfolgreichen Buch wieder ziehen lassen. Das heißt also, was ich mit Anstand meine und mit anständigem Verlag ist, diese Verantwortung aller Verlagsmitarbeiter für das Wichtigste, was man hat, nämlich die Autoren zu übernehmen. Das ist eine Tugend, die steht über den unmittelbaren Umsatzzahlen, die dann immer zusammengebracht werden müssen mit diesen einzelnen Werken. Aber am Ende des Tages, und davon bin ich völlig überzeugt, zahlt sich diese Solidarität aus.
Also das rechnet sich bei Ihnen, bei Hoffmann
und Kamp? Es kann sich ja nur rechnen.
Ja, sonst gäbe es den Verlag ja nicht seit
1881. Es kann sich nur rechnen, so wie Julius Kampe 1826 auf Heine traf und 30 Jahre, obwohl Heine täglich drohte, zu Cotta, dem Verleger von Goethe und Schiller, zu gehen, weil der ihn besser bezahlen würde. So wie also Heine seinem Verleger damals täglich seine Unzufriedenheit mitteilte, teilen unsere Autoren uns jede Woche ihre Unzufriedenheit mit und trotzdem rauft man sich zusammen und weiß, was man voneinander zu halten hat. Ich bin ganz überzeugt davon, dass diese Treue zu Autoren das Wichtigste ist. Siegfried Lenz ist gestern 84 geworden. Seit 52 Jahren veröffentlicht er seine Bücher bei Hoffmann und Kamp. Ich meine, deutlicher kann man es nicht machen. Ein Verlag, für den ich früher arbeitete, hatte 50 Weltrechte an großen internationalen Autoren und hat jedes Buch dieser Autoren veröffentlicht. Natürlich in einem Markt, der möglicherweise etwas geschmeidiger war für derlei Verlegerei. Nur ein Publikumsverlag, der sich ausschließlich sozusagen getrieben von irgendwelchen Sinusmilieus und Pricing-Ideen nach Bestsellerlisten und anderen vermeintlichen Decken streckt, kann nicht erfolgreich sein. Und es gibt genug Beispiele dafür, dass der Big Shot, dass der Riesenbestseller-Verlagen mehr geschadet hat, weil mangelnde Nachhaltigkeit dadurch mehr übertüncht wurde, als vielleicht mit dem unmittelbaren Umsatz erreicht werden konnte.
Von Autorinnen und Autoren heißt es ja, sie sind immer unzufrieden mit ihren Verlegern, die tun nie genügend für das eigene Buch und immer zu viel für die Bücher der anderen. Das ist natürlich eine böse Unterstellung, Irina Liebmann, aber vielleicht beschreiben Sie mal aus der Perspektive einer Autorin, die ja auch Raum braucht für ihre Projekte, die auch sagt, ich will mal ins Unreine gehen, ich weiß noch gar nicht, was das wird, wie Sie das sehen, wie Sie gerne betreut werden möchten, wie Sie gerne wahrgenommen werden möchten, auch in der Öffentlichkeit.
Tja, in der Öffentlichkeit und im Verlag.
Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Erstmal im Verlag und dann sprechen wir über unser Medien, die Journalisten, die auch immer alle zwei Minuten fragen, was schreiben sie als nächstes.
Ja. Also im Verlag fühle ich mich gut betreut, wenn meine Bücher vorhanden sind, wenn sie lieferbar sind. Und das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ja? Also ich bin beim Berlin Verlag, der hat alle meine Bücher im Taschenbuch und sie sind alle lieferbar. Das finde ich schon großartig, weil es ist ja eben so, das habe ich vorhin gesagt, viele Autoren verschwinden mit ihren Büchern einfach. Ja? Und da möchte ich noch dazu sagen, der Internethandel. Ich kaufe im Internet vor allen Dingen diese verschwundenen Bücher, antiquarisch. Ja? Ich kaufe auch die meisten Bücher im Internet, nämlich die, die ich sonst nicht kriege. Die aktuell nicht bei dem Buchhändler sind. Der Buchhändler kann sie natürlich auch auf diesem Wege bestellen, aber dann ist er ja auch ein Internetkäufer, nicht? Also mein Verlag hält zu mir, hat meine Bücher, unterstützt mich. Das wünsche ich mir auch, ja. Ich wünsche mir natürlich auch, dass ich experimentieren kann. Gerade ich zum Beispiel mache manchmal Fotos oder ich zeichne oder so. In einem Verlag oder in meinem Verlag. Und das sprengt manchmal die Grenzen einfach dessen, was der Verlag anbietet und anbieten möchte. Hat er aber zum Beispiel in meinem Fall auch, ist er drüber gesprungen. Und wir haben ja dieses Buch hier, weswegen hier die Ausstellung ist, da sind auch Fotos drin. Das hat mich auch sehr gefreut. Das, finde ich, ist ein Zeichen davon, was Sie sagten, zu einem Autor zu halten. Ja? Und es öffentlich meine
Moment,
ich eben...
Moment, ich darf kurz sagen, es handelt sich um das Buch Stille Mitte von Berlin. Da sind Fotos aus den 1980er Jahren aus der Mitte, also Oranienburger Straße und Umgebung, zu sehen, die so historisch wirken und doch so eine ungeheure Präsenz haben. Der Text, den Sie damals geschrieben haben, den Sie später geschrieben haben, das Buch ist erstmals 2002 veröffentlicht worden, jetzt im Vorjahr noch einmal erschienen. Das heißt, wir haben ganz verschiedene Zeitebenen, Zeitschichten, wir können archäologisch vorgehen. Und das ist ein spannender Punkt. Wir reden so häufig über aktuelle Bücher, über die größten Neuerscheinungen dieser Welt und stellen dann fest, wenn wir ein bisschen überlegen würden, dann ist das, was man uns als neu verkauft, vor 5 oder 10 Jahren genauso ein Thema gewesen. Und zwar sowohl was die Formensprache angeht, als auch was die Themen angeht, als auch vielleicht auch die Art, wie man das Ganze dann an die Öffentlichkeit bringt.
Ich möchte noch einen Punkt sagen. Gerne. Also öffentlich, finde ich, müsste mehr dieser Gesichtspunkt unterstützt werden. Wir halten einfach zur Qualität, zu dem, was wir haben, auch zu den früher erschienenen Büchern. Und da kommt aber etwas dazu. Ich finde es eben auch Solidarität, wie Sie sagten, dass die Autoren sich auch mehr einsetzen müssten für einen Zusammenhalt, für ihr Werk und irgendwie wieder Punkte finden, gemeinsam aufzutreten, eine Wertschätzung, ja, die sie von anderen erwarten, die das Feuilleton uns sozusagen geben soll oder unsere Verlage, das müssen wir uns auch selber zunehmend geben. Und darum bin ich froh, ich habe das ja hier sogar ausgeschnitten, dass es jetzt gerade diese Leipziger Erklärung gibt von Autoren. Ich werde die auch unterschreiben, wenn ich sie heute finde, bei der Gewerkschaft, wo einfach mal Autoren zu ihrer guten Arbeit halten und wo es eben heißt, wir sind gegen die fahrlässige Akzeptanz von Rechtsverstößen im etablierten Literaturbetrieb, weil warum sollen wir uns eigentlich bieten lassen, dass das Feuilleton uns unterstellt, Gott, wir klauen ja alle, seid doch nicht so, das ist einfach immer so, ja? Und auch andere Wünsche von Autoren oder auch Respekt einfach für die Arbeit des anderen müssen wir natürlich, wenn wir es von anderen erwarten, auch selber erstmal wieder aufbauen. Das hat es früher auch gegeben, am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Bohème, gerade in Berlin, hat einfach gesagt, hier sitzen die Dichter. Das finde ich einen ganz tollen Satz und ich glaube, wir sollten das ein bisschen wieder uns daran erinnern. Hier sitzen die Dichter, es gibt einen Standpunkt der Dichter, der Produzenten, nicht wahr? Natürlich geht das nur wenn die sich gegenseitig erst einmal achten und nicht nur als Konkurrenten empfinden, ja?
Also wir versuchen immer noch zu vermeiden, den Namen jener Person, die der Anlass für die Leipziger Erklärung ist, hier auszusprechen. Ja, die Dichter. Von den Dichtern allein, Detlef Blum, wird aber auch der Buchhandel nicht leben können. Ein Bereich, wo es kriselt, und zwar unter anderem deshalb, weil es andere Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, ist der Bereich Information. Wenn man plötzlich feststellt, es werden zwar vielleicht genauso viele Bücher gekauft wie vorher, aber wenn ich mir die Warengruppen anschaue, da gibt es doch deutliche Rückgänge im gesamten Bereich, der mit Information zu tun hat. Ein befreundeter Journalist sagt mir, ja, ich habe jetzt ein Buch veröffentlicht, das war ein Sachbuchautor, das war zu dem Zeitpunkt, als es erschienen ist, schon überholt. Also gibt es vielleicht einfach Bereiche, wo wir sagen müssten, da wird sich der klassische Buchhandel, da wird sich auch die klassische Verlagslandschaft zurückziehen aus bestimmten Bereichen und es anderen überlassen? Oder geht es darum, nur sozusagen andere Vertriebsformen, andere Veröffentlichungsformen zu finden? Was sagen da auch Ihre Zahlen?
Also über so eine langfristigen Trends, Tendenzen sagen die Zahlen natürlich nicht allzu viel. Ich hatte ja vorhin ein positives Bild gezeichnet mit den Umsatzzuwächsen aus dem Jahr 2009. Und in diese Scheune muss ich jetzt leider doch eine Fackel werfen, denn wenn man sich die ersten beiden Monate des Jahres 2010 anschaut, dann sieht man ein Minus von 7,7% im Sortimentsbuchhandel und immerhin noch ein Minus von 3,6% insgesamt. Das heißt, wir haben eine Kältekrise gehabt in den letzten Monaten und keine Finanz- und Wirtschaftskrise. Das bleibt abzuwarten, wie das sich jetzt im Laufe des folgenden Jahres oder der nächsten Monate weiterentwickelt, ob dieser Negativtrend anhält oder ob er sich dann mit zunehmendem Sonnenschein verbessert. Zu der Frage, die Sie eben gestellt haben, noch konkret. Selbstverständlich wird sich der Buchmarkt, was seine Inhalte angeht, demnächst stark verändern. Tendenzen gibt es ja dazu schon in der Vergangenheit. Der Bereich Ratgeber, Sachbuch, Hobby, Reise. Also dieser ganze Themenkomplex wird sicherlich stärker als bisher noch ins Internet abwandern. Wir merken das, welche Gefahr für unseren Markt gewissermaßen erstmal das Internet darstellt, indem man ja ganz viele Informationen direkt abrufen kann. Viele fragen sich, wozu brauche ich noch ein Kochbuch, wozu brauche ich noch einen Reiseführer, wozu brauche ich noch einen Sprachführer, wozu brauche ich noch eine Anleitung zum Rosenzüchten und so weiter, finde ich alles im Netz. Zwar nicht so schön gedruckt und vielleicht auch nicht immer so sorgfältig ediert und aufbereitet, wie es in Verlagen der Fall ist, aber zumindest sind die Informationen oder bestimmte Informationen da. Das wird die große Aufgabe, denke ich, für die Verlage sein, mit dieser Informationskonkurrenz zukünftig umzugehen und Angebote zu entwickeln, sowohl in gedruckter Form oder eben dann gleich selber in digitaler Form, die tatsächlich aus solchen Inhalten noch vermarktbare Inhalte machen lassen. Und da bin ich aber relativ zuversichtlich, dass uns das gelingt, denn die Verlagsbranche hat diesen Umbruch von einem Medium auf das andere ja schon mehrfach erlebt im Laufe der letzten Jahrtausende. Und es ist der Branche immer gelungen, kreativ darauf zu antworten und mit neuen Medien umzugehen. Und das wird auch passieren. Die Verlage sind ja seit einem Jahr im Grunde genommen, seitdem das E-Book auch hier vor einem Jahr in Leipzig präsentiert gewissermaßen, sind die Verlage dabei, sich auf diese Zeit einzurichten und da sind wir schon ganz weit gekommen, denke ich.
Was wird das E-Book reißen, fragte schon die FAZ zur Frankfurter Buchmesse im letzten Herbst. Hoffmann und Campe, ein Publikumsverlag, man würde jetzt sagen, na gut, also Siegfried Lenz würde ich mir ungern irgendwie auf meinen Computer laden und dann privat ausdrucken lassen. Das kaufe ich mir gerne, zumal Siegfried Lenz ja in den letzten Jahren doch sehr schöne, konzentrierte, schmale Bände herausgebracht hat. Also vielleicht ist das bei dem Buch von Jan Faktor mit seinen 600 Seiten bei Kiepenheuer+Witsch etwas anderes. Aber was ist da Ihre Strategie bei Hoffmann und Campe, wie man mit E-Books umgeht, wie man möglicherweise die Vertriebsformen auch vergrößert?
Na, wir haben ja verschiedenste scheinbare Revolutionen erlebt in den letzten 15 Jahren. Zuerst kam die CD-ROM, von der man glaubte, die würde nun das Buch ablösen. Dann kam das erste E-Book vor 10 Jahren. Und damals wurden die Argumente ja schon auf den Tisch gelegt. Das ist wunderbar, man fährt in die Ferien, muss keine Bücher mehr mit sich rumtragen, hat alles in dieser Maschine, wie das da genau hineinkommt, wie das alles verwaltet wird, wie man das alles abrechnet und was daraus dann am Ende wird, wenn sich Formate und technische Gegebenheiten ändern. Darüber musste niemand nachdenken, weil dieses E-Book schneller weg war, als die Fragen gestellt werden konnten. Jetzt haben wir eine neue, große Initiative und die sieht etwas ernstzunehmender aus. Das hat vor allem etwas mit den Endgeräten zu tun. Seitdem es das iPhone gibt, setzen wir jedes unserer Bücher auch in dieses Format um. Das heißt, für die Verlage ist es bei Licht betrachtet zunächst mal eine technische Herausforderung. Unsere Herstellungsabteilungen müssen nicht nur Bücher produzieren, sie müssen auch elektronische Bücher produzieren. Das heißt, sie müssen mit den Dienstleistern so arbeiten, dass das, was wir abgeliefert bekommen, nicht nur fürs Drucken, sondern auch fürs elektronische Publizieren hinreicht. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Autoren honorieren. Ganz ab unabhängig, vollkommen unabhängig davon, ob sich das Zeug auch verkauft. Wir müssen ja ein Geschäftsmodell entwickeln, das tragfähig ist und diesen großen Run, den da alle propagieren, auch aushält am Ende des Tages. Dann müssen wir die Endgeräte im Blick behalten. Natürlich ist das iPhone wunderbar, aber jetzt wissen alle, jetzt kommt das iPad. Viele von Ihnen haben schon mal einen E-Book-Reader gesehen. Ich trage einen Kindle mit mir herum und finde das großartig. 600 Seiten Manuskript, die wir prüfen sollen im Verlag, nicht mehr auszudrucken, ökologisch auch ein Problem. Aber vor allem, ich muss das Zeug nicht mehr mit mir rumtragen, um nach 30 Seiten festzustellen. Also das ist es nun wirklich nicht, was ich zu Ende lesen will. Unsere Verlagsvertreter haben E-Book-Reader. Das heißt, wenn wir sie versorgen mit Informationen, mit Zwischenstufen wichtiger Manuskripte, die sie lesen sollen, dann verschicken wir die einmal in der Woche per Mail etc. etc. Also wir operieren da gar nicht so sehr im Nebel, aber zunächst mal ohne falsche Hoffnungen auf riesige Geschäfte. Unsere Verträge, das muss man sehen, müssen komplett umgestellt werden. Wir haben keine elektronischen Rechte. Siegfried Lenz hat uns nie elektronische Rechte eingeräumt, nicht deswegen, weil er sie uns vorenthalten wollte, sondern weil es keine elektronischen Rechte einzuräumen gab. Also die Verlage sind da dran. Sie sind mit ihren Lizenzgebern überall auf der Welt, allen voran natürlich in Amerika im Gespräch. Aber das Technische spielt hier eine enorme Rolle. Und die Akzeptanz des Publikums für elektronische Bücher hat etwas damit zu tun, auf welcher Plattform Sie sie lesen werden. Und dann wird sich entscheiden, was die kosten dürfen. Wir haben nur mal kurz am Rande, wir haben einen festen Ladenpreis in Deutschland und der betrifft Inhalte und nicht so sehr Verpackungsformen. Das heißt, was ist denn der richtige Preis für ein elektronisches Buch? Ist das der Preis des Hardcovers? Solange es ein Hardcover gibt, muss dann der Preis gesenkt werden auf den Preis des Taschenbuchs, in dem Moment, in dem es ein Taschenbuch gibt. Also Sie sehen, da wird in den Verlagen viel diskutiert und herumgerätselt. In jedem Fall aber zeigen uns die Absatzzahlen, dass das eine sehr kleine, marginale, ernstzunehmende, aber uns nicht den ganzen Tag beschäftigende Angelegenheit ist.
Wir merken, es ist im Moment sozusagen eher ein Arbeitsmittel. Sie haben das genau beschrieben. Und für viele Textformen, für die wir eigentlich nicht zum Vergnügen, die wir nicht zum Vergnügen lesen, sondern die wir als Arbeit lesen, ist das zumindest eine ernstzunehmende Alternative. Was draus wird, werden wir sehen. Gleich melden wir uns wieder. Zuvor gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Ja, wo ist sie denn, die Krise, fragen wir uns hier aus dem Berliner Zimmer auf der Leipziger Buchmesse. Wir zeichnen dieses Gespräch hier auf zu Beginn der Messe. Sie hören es am Messesonntag und dann werden Sie wahrscheinlich viele Informationen bekommen, viele widerstreitende Informationen bekommen, wie es denn nun eigentlich wirklich um die Branche bestellt ist. Wir haben festgestellt, wir müssen dann doch sehr schnell sehr in die Details schauen und merken dann, was für die einen gut ist, ist für die anderen weniger gut. Ich spreche hier mit der Schriftstellerin Irina Liebmann, mit dem Geschäftsführer von Hoffmann und Campe in Hamburg, Günter Berg, und mit Detlef Blum, dem Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Gott, da waren aber viele Genitive drin. Wir haben eben schon mal bei dieser rechten Frage etwas angesprochen, was ich glaube, was im Moment sehr heftigst debattiert wird. Das hat etwas zu tun mit der Frage, was ist eigentlich mit dem geistigen Eigentum? Was ist eigentlich Wissen? Sollen wir das nicht allen zugänglich machen? Klau dein Wissen legal, formuliert es eine große Bibliothek, die natürlich meint, bitteschön, ihr könnt bei uns die Bücher, aber gegebenenfalls auch elektronisch an unsere Informationen kommen. Da ist vielleicht etwas ins Rutschen geraten, möglicherweise auch zwischen den Generationen. Wir sehen ja auch die Generation derer, die schon mit dem Internet groß geworden sind, so zwischen 30 und 40 sind diejenigen, wo die meisten Einbrüche bei Buchkäufen sind. Vor einem Jahr saß hier Daniela Seel, die Verlegerin des Cookbooks Verlags, und sagt, ihre Schwester, die sei Mitte 20, die liest gar keinen vollständigen Text mehr, sondern fragmentiert. Ist das etwas, worauf man sich einstellen muss? Oder sind das Welten, die nicht miteinander zu tun haben? Also diejenigen, die Irina Liebmann lesen, die schalten zwei Gänge zurück und Frau Liebmann muss nicht zwei Gänge hochschalten. Kann das nebeneinander bestehen? Was sind da für Erfahrungen?
Ich kann auch zwei Gänge hochschalten. Bloß es ist ja eine Frage, also dessen, was will ich mit meiner Arbeit überhaupt? Wir leben alle in einer Gesellschaft, die rapide zerfällt. Da muss man sich ja gar nichts vormachen. Und Text hat die Chance, ein guter Text wieder etwas Heilsames zu sein, etwas zusammenzufügen. Ja? Das ist ja auch Literatur zwischen Philosophie und Kunst. Also auch eine Erkenntnis steckt da drin. Wirklich die schwere Arbeit, es zu erkennen, zu begreifen und in einen flüssigen Satz zu fügen, der mir Erleichterung verschafft als Leser. Ja? Darum geht es. Das Fragmentierte ist in meinen Augen ein Zeichen der Sucht, dieses Suchtsystems, in dem wir drin sind, und befördert nicht unbedingt eine Heilung, also einen Gewinn für mich als Leser, auch als Mensch. Ja?
Günter Berg, schauen Sie auf so, also ich meine, so Zielgruppen, versuchen Sie da doch welche zu erreichen, oder stellen Sie fest, wir haben es ja bei Siegfried Lenz gemerkt, plötzlich lesen jüngere Menschen das auch, weil sie sagen, oh, da komme ich zum Durchatmen. Also es gibt ja viele Verlage, bei denen ganz genau positioniert wird, das ist das Buch für die Mitte, ja, 20, für die Frau um die 40. Und
das ist klar.
Und die meinen, damit durchzukommen. Was sind Ihre Erfahrungen?
Ich meine, in jedem Geschäft versuchen Sie, den Wurm dahin zu werfen, wo Sie den Fisch vermuten. Wenn das immer so gut gelänge und wenn sich das alles ausrechnen ließe und wenn Sie in Ihrem Sinusmilieu den Pfeil dahin werfen könnten, wo dann auch die Musik spielt, dann wäre unser Geschäft langweilig, sehr sicher und von den Konzernverlagen mit Sicherheit höchst präzise abgegrast. Ist aber nicht so. Sondern, das ist ja die Kunst nach wie vor in Publikumsverlagen. Ich rede jetzt nicht von Fachverlagen, die sind ganz großen Problemen im Moment ausgesetzt, über die wir vorhin geredet haben. Ich rede von Publikumsverlagen, wo Lektoren sitzen, ein Manuskript lesen und dann einschätzen sollen, taugt das was oder taugt das nichts. Das ist das Erste. Und wenn es was taugt, wie viel taugt es denn? Und dann beginnt das, sozusagen die missionarische Reise im Haus. Dann versucht man, einen Verlag zu begeistern. Dann sehen Sie das erste Mal das Cover eines Buchs, so wie die Werbeabteilung sich das vorstellt. Und dann kriegt ein Buch ein Gesicht und dann wird es vielleicht noch größer. Dann sehen Leute ein Cover, lesen ein Stück Text und denken, das ist ja ganz groß. Und dann nimmt so eine Geschichte Fahrt auf und dann wird aus einem Buch vielleicht ein ganz großer Erfolg, weil ein Verlag, und zwar in dem Fall der richtige Verlag, für dieses Manuskript anfängt zu brennen für ein Projekt. Und da denkt noch kein Mensch an eine bestimmte Gruppe von Leserinnen oder Lesern, sondern berechtigterweise haben sie immer alle, die lesen können, im Auge. Das ist ja das Schöne an einem Publikumsverlag. Sie machen ein Buch zu im Grunde jedem Thema, weil sie glauben, dass es quasi jeden interessieren könnte. Und diese Messe hier in Leipzig ist das beste Beispiel dafür. Hier verrührt und vermischt sich alles. Sie reden von den Schulklassen, dann kommt der Lehrer natürlich auch mit, der hat vielleicht eine etwas andere Orientierung, aber hier findet jeder irgendwas. Und das macht, wie ich finde, unser Gewerbe unendlich spannend. Gelegentlich enttäuscht blickt man dann zurück und denkt, Mensch, wir hätten uns sehr viel mehr versprochen. Manchmal steht man aber auch bass erstaunt vor dem Erfolg eines Buchs. Und Sie sagten vorhin einen Satz, den ich nicht ganz richtig finde, nämlich, dass der Buchhandel ja von den Autoren so nicht wird leben können in Zukunft. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, dass der Buchhandel in Deutschland, selbst der vielleicht einem größeren Margendruck ausgesetzt ist als dieser paradiesische Buchhändler irgendwo auf der Ecke in Berlin, in Köln oder in Frankfurt, dass der wahnsinnig gern Autoren verkauft, sehr, sehr gern Belletristik verkauft, ganz wunderbar findet, wenn Daniel Kehlmann, wenn Siegfried Lenz, wenn Tellkamp, wenn Hertha Müller und Dan Brown und Ken Follett und die Potters und Stephanie Meyer sozusagen so Zischtitel sind, wie von einem Stapel herunterschmelzen. Das machen die natürlich gern. Der Handel findet es toll, wenn das Publikum sich konzentriert auf bestimmte Bücher. Und wenn er sie dann noch mag, der Handel, ich meine, dann ist das ideal. Und Kehlmann war ein überhaupt nicht mehr zu erklärendes Beispiel dafür, dass der Handel sich unendlich stark gemacht hat für ein Buch. Wenn diese Preise Leipzig wie Frankfurt, die Literaturpreise dazu führen, dass wichtige Bücher, ansonsten vielleicht eher sperrige Titel, sich dann doch wesentlich besser verkaufen. Dann kann man doch nur sagen, prima. Und der Handel unterstützt das. Also der Buchhandel mag belletristische Großtaten sehr, sehr gern. Das ist für das Selbstverständnis wichtiger, als Duden 1 zu verkaufen, obwohl das natürlich von der Ökonomie her mit Sicherheit nicht zu unterschätzen ist.
Günter Berg hat eben die berühmte Buchhandlung an der Ecke in Berlin-Prenzlauer Berg erwähnt. Wie ist denn, um noch mal ganz von ferne an das Thema mit der Krise heran und mich zu schlängeln, wie ist das denn in der Fläche? Kann man sagen, es gibt sozusagen Insel der Seligen, wo also eine intensive Diskussion stattfindet, wo auch eben Buchhändlerpersönlichkeiten da sind, die eben Lesungen veranstalten, Menschen einladen, die man noch nicht so kennt, und die Bude ist trotzdem voll, weil Leute sagen, da fühle ich mich wohl in den Räumen. Und gibt es sozusagen die Wüsten drumherum? Wie ist das denn, wenn wir mal so durch Deutschland durchschauen? Es gibt auch da ökonomische Unterschiede zwischen Städten wie München, Hamburg und Berlin. Was finden wir da?
Na gut, die Buchhandelslandkarte Deutschlands sieht natürlich sehr fragmentiert aus. Da haben wir in den Städten oder in den Städteregionen, wie zum Beispiel in den Ruhrgebieten, eine relativ hohe Kaufkraft, die allerdings auch von Süden nach Norden dann nachlässt. Wir haben dann die Länder dazwischen sozusagen, die großen Flächen, in denen es zum Teil wüstenähnlich aussieht, zum Teil aber auch wunderbare Oasen da sind in kleineren Städten von Buchhandlungen, die wunderbar verkaufen, die sich einsetzen, die für das Publikum ganz interessante Lesungen machen. Ich war jetzt zum Beispiel selber mit einem Buch, weil ich ja auch nebenbei Autor bin, in einer Buchhandlung in Singen, ja, wo man am Bodensee, wo man eben keine Großstadt, also keine Megastadt wie Berlin, Frankfurt, München, wo eine unglaublich tolle Buchhandlung mit immerhin 500 Quadratmetern Fläche und 4 oder 5 Filialen in der Region, aber mit einem tollen Sortimentsangebot dann auch ein Literaturfestival mitorganisiert mit 27 Autoren. Also wir haben auch in den Regionen natürlich tolle Aktivitäten, aber der Fokus der meisten, die diese Landkarte anschauen, liegt natürlich auf den Städten. Das ist völlig klar, obwohl sich auf dem Land auch zum Teil tolle Sachen abspielen. Aber ich wollte noch einen Gedanken weiterverfolgen, den Sie schon angesprochen haben, und zwar der, inwieweit sich das Lesen möglicherweise verändert. Wir haben ja eine Häppchenkultur, wir sehen sie im Internet, wir sehen sie aber ja leider auch im Fernsehen und leider auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nicht nur bei den Privaten. Der Gedanke liegt ja nahe, dass gewissermaßen die Konzentration auf die langen, auf ja ausgebreiteten Inhalte, auf die langen Romane nachlässt oder auf den Roman überhaupt. Und da fand ich es interessant, dass gerade im letzten Jahr, Herr Berg hat das auch schon angedeutet, in dieser Zeit, in der man sozusagen Angst hat vor der Häppchenkultur, drei große Romane erschienen sind, die vor allen Dingen ganz dicke Romane waren, nämlich Uwe Tellkamp, Der Wallace und Schätzing. Romane von 1200 bis 1600 oder 700 Seiten Stärke, die eigentlich völlig dem entgegenstehen, was man so vermutet, die vielleicht auch eine Art Gegenbewegung schon wieder sind, denn es bleibt ja nie etwas so, wie es ist. Und diese Häppchenkultur fördert wahrscheinlich sogar das Bedürfnis danach, sich mal wieder mit einem langen Text intensiv auseinanderzusetzen. Wobei man, um jetzt einen Blick noch in die Zukunft zu werfen, natürlich auch sagen muss, jedes Format, weil auch diese Frage hatten Sie angesprochen, jedes literarische Format hat auch seine Geschichte. Und es gibt literarische Formate, die es irgendwann eben nicht mehr gibt. Der Minnesang ist heute nicht mehr interessant, bestenfalls noch für Literaturwissenschaftler. Auch im Barock gab es einige Literaturformen, oder Epigramm kennt heute keiner mehr. Das heißt, die Frage, die tatsächlich für mich auch im Raum steht, ist, ob der Roman, der eigentlich eine Erfindung, so wie wir ihn heute kennen, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist, ob der Roman, auf den wir heute so starren und der im Grunde im Zentrum der Öffentlichkeit, der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, möglicherweise durch das Internet eine Umformung oder Veränderung erfahren wird. Wir haben in Japan die Handy-Romane, die eine ganz andere Schicht natürlich ansprechen, 14- bis 16-jährige Mädchen mehr, aber die in Auflagen von Hunderttausenden von Exemplaren digital wie auch geprintet sozusagen auf den Markt kommen. Und ich glaube, das wird für uns jetzt sehr spannend zu beobachten, wie sich unser lieblingsliterarisches Format, nämlich der Roman, entwickeln wird. Ich denke mal, er wird nicht ganz unberührt bleiben von den technischen Entwicklungen und von dem sich ändernden Leseverhalten der Menschen.
Wenn es um die Zukunft des Romans geht, muss natürlich die Schriftstellerin antworten. Ich meine, Sie haben ganz unterschiedliche Textsorten in Ihren Büchern ja auch immer verwendet. Sie haben mit dokumentarischem Material gearbeitet, mit Erinnerungsmaterial. Sie haben Verfremdungen vorgenommen. Sie haben in dem Buch, über das wir gerade gesprochen haben, mit Fotografien und mit Beschreibungen gearbeitet. Ist der Roman ausgereizt?
Naja, das ist eine Frage unseres Weltempfindens. Der Roman stellt ja einen Raum her von Zeit und Ort. Ja? Und ein großer Roman kann von A nach B erzählen über lange Zeit. So muss ich auch empfinden, so muss ich mein Leben wahrnehmen oder auch ein Bedürfnis danach haben. Wenn das Leben der Menschen, ich sage ja, unsere Gesellschaft zerfällt, wenn das wirklich so fragmentiert wird und der Einzelne das gar nicht mehr als einen Zusammenhang erleben kann, dann wird er sich wundern, was da erzählt wird, ja? Und dann kann sein, dass das entweder rausgekickt wird oder aber ersehnt wird, also vielleicht auch beides von unterschiedlichen Leuten. Ja? Darum sage ich ja, der Text, der das wiederherstellen kann, diesen Zusammenhang, ist in gewisser Weise sogar ein heilsamer Text. Ich will jetzt nicht also irgendwelche esoterischen Sachen hier erzählen, aber ich möchte ja von einem Kunstwerk, wie soll ich sagen, etwas bekommen, was ich noch nicht hatte. Ja? An Gefühl, an ja, Wahrnehmung im Ganzen, dass ich froh bin, ich habe es erlebt oder gelesen. Da muss ja etwas sein, was es mir vermittelt, nicht?
Also
und das würde ich als heilsam bezeichnen.
Also Sie würden nicht davor zurückschrecken, wenn so ein Gedanke auf Sie zukommt, schreib mich als Roman, dann zu sagen...
Nein, warum? Es ist eine Frage des Vermögens, das ist es ja, nicht? Wenn ich das nicht kann, nicht diesen Atem habe, ist es ja, sagt es ja schon was über mich, ja?
Ja, wie ist das? Wir haben jahrelang immer gesagt, wir brauchen den großen Roman zur Wende. Das haben wir so 92, 93, warteten alle jede Monate darauf. Und irgendwann kam dann mal ein Buch, das vielleicht damit zu tun hatte. Wie ist das mit der Zukunft des Romans, Günter Berg? Also ich meine, Sie haben es ja ein bisschen mit in der Hand, indem Sie ja nicht immer den Wurm dahin werfen, wo vielleicht das Publikum ist, sondern wo Sie sagen, da könnte der Fisch ja vielleicht mal hinschwimmen.
Also der Roman ist die Königsklasse, ganz klar. Der große Roman ist der große Wurf. Romane bleiben, wenn sie vor ihrem Bücherschrank stehen. Selbst junge Leute, die vielleicht nur ein schmales Regal noch haben, ansonsten ins Studentenwohnheim mit einem E-Book-Reader und einem Notebook einziehen. Es sind immer wieder dieselben Texte, die uns berühren. Und das sind in aller Regel die klassischen Romane, national wie international. Und solange es Autoren gibt, die einer meinetwegen beschleunigten, meinetwegen fragmentierten, meinetwegen ein wenig unübersichtlichen Realität beikommen und mit Subjekt, Prädikat, Objekt in der Lage sind, eine Geschichte daraus zu destillieren, solange haben wir hervorragende Romane. Und wir haben es doch gerade in den letzten Jahren gesehen, ob das nun Rowling mit Potter ist, ob es diese mit Sicherheit etwas seichteren Stephanie Meyer Bücher sind. Die jungen Leute, Thema All Ages, alle Menschen wollen solche Bücher lesen. Also ich mache mir um die Zukunft des Romans überhaupt keine Sorge. Wir sind in unserer Wahrnehmung tendenziell immer noch analog. Die Maschinen irritieren uns an manchen Stellen etwas. Aber gelegentlich merken wir doch auch, wenn ein bunter Tag vorbei ist, sind wir doch ganz froh, wenn es ein bisschen schwarz-weiß und runtergedimmt wird. Also ich bin ganz und gar sicher, dass Verlage gut beraten sind und sicher auch, dass sie es tun, weiter auf Autoren zu setzen, die natürlich vor anderen Herausforderungen stehen. Die Themen müssen andere sein. Man muss sich nicht unbedingt einer immer jünger werden oder scheinbar immer jünger werdenderen Realität anpassen. Aber es gibt Inhalte, die müssen gebändigt werden. Es gibt ein neues Leben, es gibt neue Lebensentwürfe und Verlaufsformen von sozialen Zusammenhängen. Die müssen gebändigt werden in Romanen. Und wenn die vorkommen, mein Gott, dann sind diese Romane erfolgreich.
36 Millionen Deutsche laut jüngster GfK-Untersuchung haben im vergangenen Jahr Bücher gekauft und da sind Schulbücher und Fachliteratur nicht inbegriffen. Wir fragen uns, sollen wir uns um die 46 Millionen anderen Deutschen kümmern oder sollen wir bei diesen 36 Millionen genauer hinschauen, was und wie sie sich Bücher aneignen? Meine Damen und Herren, das Forum im Inforadio von der Leipziger Buchmesse. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir haben erfahren, wenn Krise, dann ist es keine aktuelle Krise, sondern dann ist es das immer wieder Neubewerten von früheren, alten Krisen. Und darin sind Schriftsteller, darin sind Verleger, darin sind Buchhändler, darin sind wahrscheinlich auch Leserinnen und Leser geübte Menschen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Irina Liebmann, der Schriftstellerin, bei Günter Berg, dem Geschäftsführer von Hoffmann und Campe, und bei Detlef Blum, dem Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, des Börsenvereins. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.